1, 2, 3. Hallo. Technik funktioniert, das ist gut. Mikrofon ist da. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Akustisch auch. Eigentlich bin ich nicht so der Typ, der gerne lange Predigten hält. Deswegen mal die Frage an euch. Vielleicht für die, die öfter mal in Gemeinden und Kirchen sind. Könnt ihr euch erinnern, wie lange die längste Predigt ging, die ihr so gehört habt? Ich will eine Uhrzeit haben, eine Minutenzahl. Wie lang war die längste Predigt, die ihr je gehört habt? Drei Stunden, Minuten, wie viel wäre das? Mathe. 240, ne? Ja, also 180 dann, ne? 180 Minuten, also Amma meinte 3 Stunden. Ja, okay. Wer von den anderen einmal Hand heben, wer hat eine Predigt gehört, die länger als 3 Stunden war? Na? Okay, wir bleiben mal bei 3 Stunden, okay, ne? Ich glaube, es geht gar nicht darum, wie lang eine Predigt ist. Ich glaube daran, dass es auch interessant sein kann. Es sollte interessant sein, wenn es schon 3 Stunden lang ist. Heutzutage wird ja oft gesagt, ja, junge Leute haben nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 90 Minuten, so, ne? In denen sie effektiv arbeiten können, ne? Also jetzt richtig arbeiten können, so, ne? Aber das wird ja mal kürzer, oder? 45 Minuten in der Schule ist ja so eine Unterrichtseinheit, wo auch viele Lehrer berichten, dass es schwer ist, Kinder 45 Minuten lang bei der Stange zu halten. Deswegen wird immer abgewechselt. Mal wird aufgestanden, 5 Klimmzüge, dann 3 Seiten schreiben, ein bisschen rumlaufen, dann die nächste Übung, dann eine Gruppenübung, ne? Damit viel Abwechslung drin ist. Wie macht der Prediger das, wenn er vorne steht und viel Abwechslung reinbringt? Na? Ich glaube, man kann 3 Stunden reden und nichts sagen, nichts aussagen. Man kann aber auch 5 Minuten reden und was Sinnvolles weitergeben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ihr habt euch auf den Weg gemacht, ihr seid hierher gekommen, vielleicht musstet ihr eine halbe Stunde fahren. Wie schade wäre es, wenn man für eine Predigt kommt, die 5 Minuten geht. Ist ja auch schade. Na? Gerade so bei Leuten, die in anderen Gemeinden vielleicht eine Anfahrt von 1 Stunde haben. Gibt's ja auch, ne? Wohnst irgendwo in einem Dorf und dann musst du 1 Stunde mit dem Auto fahren, damit du mal eine Predigt hören kannst. Auf der anderen Seite kannst du ja auch im Internet eine Predigt hören. Ich glaube, deswegen, ich bin eigentlich nicht so der Typ Mensch, der länger als 40 Minuten predigt. Auch das ist schon lang genug. Ich danke Heinz, hier auch namentlich, damit du nicht einschläfst, dafür, dass du das Fenster aufgemacht hast, weil wir viel sitzen, ne? Wir sitzen ja auch viel. Deswegen von meiner Seite, wenn ihr euch mal bewegen wollt, weil wenn ihr mal aufstehen wollt und ein bisschen die Beine ausstragen wollt, vollkommen okay, macht das gerne, ne? Ich möchte einleiten die Predigt jetzt. Es gab wieder einen Skandal letzte Woche. Ja. Es gibt Skandale immer wieder in den Nachrichten, die wir hören und nennen, also mitbekommen. Gerade wenn man Nachrichten hört, gibt es ja 101 Sache, über die man sich ärgern kann. Jetzt ist Folgendes passiert. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Wir werden keinen Namen nennen. Ihr werdet vielleicht wissen, worüber ich rede. Ein Politiker hatte auf seinen sozialen Medien ein Bild gepostet. Und die Welt ist ausgerastet. Er hat sich selbst als Arzt gezeigt. So sagte er. Hat er gesagt, ne? Aber jeder, der das Bild gesehen hat, jeder, der dieses Bild gesehen hat, war der Ansicht, boah, dieser Politiker inszeniert sich als Jesus. Er hatte ein weißes Obergewand an, eine rote Schürze noch. So wie man das bei vielen Bildern von Jesus kennt. Und dann auf diesem Bild hat er seine Hand auf den Kopf eines Mannes gelegt, so wie Jesus Menschen geheilt hat. Als dieses Bild in den sozialen Medien aufgetaucht ist, gab es Kommentare ohne Ende. Und nicht lange danach hatte Politiker verstanden, ich muss das Bild löschen. Und er hatte den Anstand, das Bild zeitnah zu löschen. Seine Rechtfertigung war, wie erwähnt, ich war ja nur ein Arzt. Aber jeder, der das Bild gesehen hat, wusste, da ist so viel mehr da drinnen. Wie kann sich ein Mensch selber als Jesus darstellen, inszenieren? Was für eine Art Mensch musst du sein, damit du so etwas ohne schlechtes Gewissen tust? Jetzt könnte man meinen, wie doof der doch ist, ne? Wie kann man denn nur? Der ist so schlimm. Sowas macht man ja nicht. Und wir haben, und ihr habt recht. Aber ich will auf eine Sache hinweisen. Ja, das war doof von ihm. Das macht man nicht. Aber bist du besser? Ich möchte mit euch gemeinsam heute eine Textpassage im 2. Timotheusbrief lesen, in Kapitel 3. Und dort wollen wir ein paar Verse lesen, die für uns heute auch bedeutsam sind. 2. Timotheus, wer seine Bibel dabei hat, auf dem Handy oder so, ein Print, sehr gerne. 2. Timotheus, Kapitel 3. Und da wollen wir folgende Verse lesen. Paulus spricht hier und gibt dem jungen Mann Timotheus etwas mit auf den Weg über die Zeit des Endes. Die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Und er beschreibt folgende Worte. Ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wir lesen bis hier. Und ich frage dich, wenn du um dich herum schaust, in deinem Freundeskreis, vielleicht in der Familie, auf der Arbeit, siehst du vielleicht auch, was hier beschrieben ist? Sind die Menschen in den letzten 10 Jahren liebevoller geworden? Oder sind sie hartherziger geworden? Lass uns auch mal über uns selber nachdenken. Bin ich in den letzten 10 Jahren liebevoller geworden? Oder bin ich in den letzten 10 Jahren härter geworden? Da passiert etwas in uns, wenn wir die Bibel lesen. Weil Texte wie diese uns, also mich, ansprechen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist. Ich glaube, dass diese Bibelverse, die ja vor Jahrhunderten verfasst wurden, etwas zur Sprache bringen, das für alle Menschen wichtig ist. Es ist wie ein Spiegel, den Gott uns vorhält und zeigt, liebe Kinder, so sollte es nicht sein. Im Gespräch, also im Brief an Timotheus sagt Gott, es wird so kommen. Es wird so kommen, dass die Menschen hartherziger werden und all die Attribute, die hier aufgelistet werden, werden zunehmen. In der Endzeitrede, die Jesus gehalten hat, in Matthäus Kapitel 24, sticht ein Vers heraus. Ein Vers, bei dem Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe in vielen wird erkalten, weil die Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Jesus hat es gesehen. Jesus hat es vorhergesehen und er wusste, dass es immer weniger Liebe für Mitmenschen geben wird. Jetzt stehen wir in diesen Zeiten. Ich glaube, dass wir in Zeiten wie diesen, unabhängig, jetzt mal so ganz pragmatisch gedacht, was glaubt ihr im 15. Jahrhundert, als Martin Luther diese Textpassagen gelesen hat? Was wird er wohl gesagt haben? Wird er nicht auch gesagt haben, das ist meine Zeit? Ich sehe in diesen Versen meinen Nachbarn. Ich sehe den Präsidenten, den Bürgermeister. Ich sehe meine Mitmenschen, meine Familie. Und vielleicht sehe ich auch mich selber da drin. Wie war das denn um die Jahrtausendwende im ersten Jahrtausend? Wie war das im dritten Jahrhundert? Es wird wahrscheinlich zu jeder Zeit, in jeder Generation Menschen gegeben haben, die das lesen und sagen, das spricht mich an. Und für mich ist das auch ein Zeugnis dafür, dass die Bibel uns allen etwas zu jeder Zeit zu sagen hat. Weil das, worüber Gott spricht, etwas so Universales ist, dass weder Zeit noch Kultur das ändern werden. Als Gott geschaffene Wesen und Menschen haben wir Bedürfnisse, die von Gott herrühren. Gott ist der Schöpfer und spricht, ich will Menschen machen in meinem Bild. Aber wie ist Gott denn? In 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, dass Gott Liebe ist. Ich korrigiere, 1. Johannes 4, Vers 8. So. Gott ist Liebe. Wenn Gott also Liebe ist und wir in seinem Bild geschaffen sind, dann, meine Lieben, sind wir geschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden. Und dann haben so Attribute, wie Paulus sie in 2. Timotheus 3 auflistet, in deinem Leben eigentlich nichts verloren. Warum bist du geldgierig, prahlerisch, überheblich, undankbar, unheilig, lieblos? Ich will das nicht alles nochmal durchgehen, ihr habt's gelesen. Weil wir eine Sache aus den Augen verlieren. Wir verlieren aus den Augen, wie das Leben sonst sein könnte. Von allen Seiten wird uns erzählt, wie das Leben funktioniert. Auf der einen Seite dadurch, dass die Leute etwas sagen und dann auch, was sie tun. Und wir lernen zum Beispiel, dass wir nur dann geliebt sind, wenn wir genug geleistet haben. Erst wenn ich genug gearbeitet habe, dann werden die Leute mich sehen. Sie werden meinen Wert erkennen und dann werden sie mich wertschätzen. Oder vielleicht sogar auch lieben. Selbst, also auf der Arbeit auf jeden Fall. Was will der Arbeitgeber mit dir, wenn du keinen Mehrwert bietest? Dann bist du gekündigt, na, wenn du 5-mal zu spät kommst. Ja. Aber in der Familie müsste es doch anders sein, oder? Zu Hause bei Mama und Papa müsste man doch geliebt sein. Egal, was man sagt oder tut, weil wir seine Kinder sind. Und das ist ja auch so, Eltern sagen das ja auch, ich liebe dich, ne? Gleichzeitig gibt es so diese zwei Ebenen. Das, was gesagt wurde und das Gefühl, das zurückbleibt. Ja, du sagst, du liebst mich, aber ich spüre, dass du dich von mir abwendest. Ich spüre, dass du enttäuscht von mir bist. Das sind Dinge, die wir nicht nur durch Worte kommunizieren, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir einander begegnen. Das heißt, Liebe drückt sich nicht nur durch Worte aus, sondern eben auch durch die Art, wie wir miteinander sprechen. Warum sagt Jesus, dass die Liebe in vielen erkalten wird? Weil er weiß, dass unser Fokus, unsere Aufmerksamkeitsspanne manchmal nur bis vor den Schädel reicht. Weil wir unser Leben nicht konsequent auf ein Ziel ausrichten, das gut für uns ist. Da kommt der Punkt rein, den wir in der Bibel als Evangelium bezeichnen. Das Evangelium von Jesus Christus, der auf diese Welt kommt und uns zeigt, dass das, was dir erzählt wurde, dass das, was dir vorgelebt wurde, gar nicht so sein muss. Dass Gott sich das Leben für dich eigentlich ganz anders vorgestellt hat. Gott hat sich für dich gewünscht, dass du mit Wertschätzung und Liebe groß wirst. Dass du umarmt von Liebe in seiner Gegenwart aufblühen kannst. Das ist es, was Gott sich für Menschen wünscht. Nicht nur für Menschen in Kirchen, sondern für alle Menschen. Und er lebt das vor. Und das, was wir in der Bibel, in den Evangelien von Jesus lernen, ist, dass er den Menschen mit Respekt und Liebe begegnet, egal wer sie sind. Und er ihnen zuspricht und er sie gewinnen will. Er will ihnen zeigen, dass sie nicht verdammt sind. Und dass Gott sie nicht hasst, sondern dass Gott sie liebt. In den Kirchen kann es manchmal passieren, dass wir so einen Bruch haben zwischen unserem Verstand und unserem Herzen. Wenn ich hier sagen würde, Gott liebt dich, dann werden wir alle nicken. Ja, warum? Weil das richtig ist. Ja. Gleichzeitig kann es sein, dass wir nach Hause gehen und uns denken, mich liebt keiner. Und das ist ein bisschen widersprüchlich. Warum? Weil wir mit dem Kopf alleine unser Gefühl nicht verändern können. Wir können uns nicht einreden, dass wir glücklich sind, wenn wir es anders fühlen. Weil das Gefühl ist im Körper. Und der Verstand kann nichts durchdringen. Vielleicht kennt ihr das, ne? Jemand kommt zu euch, du bist müde oder traurig und dann kommt folgender Ratschlag. Sei einfach glücklich. Hör einfach auf, traurig zu sein. Es mag ja richtig sein, traurig sein ist nicht immer sinnvoll, aber manchmal ist es notwendig. Und dann können wir es nicht ändern. Und dann ist es halt so. Das heißt, durch diesen Zuspruch macht das doch besser. Wenn man einen Unfall baut, dann denkt man sich auch, ja, hätte ich mir sparen können, ne? Hätte ich nicht gebraucht. Aber wenn etwas passiert ist, dann ist es passiert. Und dann leben wir und arbeiten mit dem, was ist. Gott liebt die Menschen, Gott liebt dich. Und weil er das tut, gibt er uns in seinem Wort schon eine Vorausschau auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und zwar, dass Gott Menschen liebt und dass er sie nicht im Stich lassen möchte. Wir erleben also und lesen in 2. Timotheus, dass Gott durch Paulus sagt, was alles in Zukunft sein wird. Wie schlimm die Zeiten sein werden. Jetzt frage ich uns alle, was macht das mit uns, wenn wir hier links, rechts, oben, unten von allen Seiten mit so schlimmen Nachrichten bombardiert werden, dass wir uns ständig Sorgen machen müssen. Was passiert morgen? Werde ich morgen noch in der Lage sein, meinen Kindern etwas Essen auf den Tisch zu stellen? Wie wird es morgen sein? Die Zeit, in der wir leben, mag sehr ungewiss sein, weil wir nicht wissen, was genau morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr passiert. Und das ist für dich, für mich, für uns alle, die wir Menschen sind, ein Problem. Es ist ein Problem, weil wir im Hintergrund ablaufenden Mechanismus haben, der ständig versucht, vorherzusagen, was demnächst passiert. Es sieht wie folgt aus. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, es ist dunkel, es wird langsam dunkler, ja, und dann kommt dir ein Mensch entgegen und du weißt ja eigentlich nicht, wer das ist. Dein Verstand versucht im Hintergrund vorherzusagen, ist die Person gefährlich oder bin ich sicher? Oder ist sie ungefährlich? Und manchmal kann es sein, dass wir aus dem Fernsehen noch kennen, so, ne, wenn so graue Gestalten so nachts durch die Straßen laufen, dass wir so an der Silhouette erkennen, oh, das könnte ein Messer sein. Ja? Und dann gehen wir so rechts lang und schauen, ob jemand uns weiter verfolgt oder nicht. Und dann löst das alles, was wir um uns herum beobachten, etwas in uns aus. Unsere Sinneswahrnehmung, Augen, Ohren, das Tastgefühl, alles versucht zu deuten. Bin ich sicher? Bin ich unsicher? Mag ich das? Mag ich das nicht? Und wir versuchen, vorherzusagen, beste Entscheidungen zu treffen. Wir machen das, weil wir nicht verletzt werden wollen. Wir machen das, weil wir uns aufgrund unserer Vorerfahrung schützen wollen. Das ganz große Problem dabei ist, egal wie viel Vorerfahrung wir haben, wir sind keine Propheten. All die Vorhersage, die der Verstand machen will, kann richtig sein, kann aber auch falsch sein. Am Ende müssen wir erleben, was passiert, weil die wenigsten von uns prophetische Gaben haben und die Zukunft kennen. Das führt dazu, dass wir mit dem Schmerz der Vergangenheit in Ängsten leben, die uns gefangen halten. Weil unsere Vorerfahrung uns verunsichert hat, uns verletzt hat, versuchen wir uns in Zukunft zu schützen. Wir gehen in die Distanz, wir versuchen uns von Leuten fernzuhalten, die uns nicht gut tun, was nicht der schlechteste Rat ist. Aber wir wissen, wir versuchen vorherzusagen, um uns möglichst zu schützen. Dabei kennen wir die Zukunft nicht. Und wenn wir in einer negativen Schleife gefangen sind, führt es dazu, dass wir uns immer mehr isolieren. Damit wir nicht verletzt werden, müssten wir uns eigentlich irgendwo einsperren. Irgendwo die Tür abschließen zu Hause, auf Amazon Prime eine Dauerabo machen für Lebensmittel, nie wieder das Haus verlassen. Und es gibt Leute, die machen das. Vor allem in Japan gibt es so ein Phänomen, das man Hikikomori nennt. Das sind Leute, die das Haus einfach nicht verlassen. Die gehen nicht mehr vor die Tür, weil sie Angst haben. Es kann ja allerlei Sachen schief gehen. Da draußen ist es schlimm, ich habe Angst. Soziale Ängste führen dazu, dass Leute sich isolieren. Und das, ja, das stimmt. Wenn du das machst, dann bist du sicher. Aber wenn du das machst, wirst du nie wieder Gemeinschaft erleben. Du wirst nie wieder Verbundenheit erleben. Du wirst nie wieder auf Menschen zugehen können, wenn du dich isolierst. Und genau das ist, was Gott sich eigentlich wünscht, dass wir es nicht so handhaben. Er will, dass wir von ihm lernen, wie er mit Offenheit auch Chancen zulässt, Begegnungen möglich macht, damit Beziehungen entstehen können, damit Liebe gelebt werden kann. Liebe kann nicht in der Isolation existieren. Die Herausforderung ist unsere Negativschleife, unsere Angst, die uns regiert. Weil das Problem dann ist, wenn ich weiß, das geht schief. Nehmen wir mal an, du willst dich bewerben für einen Job. Du hast 50 Bewerbungen abgeschickt und du hast nur Absagen bekommen. Was ist die Schlussfolgerung, zu der man kommen kann? Ja, ich schreibe keine Bewerbung mehr. Niemand will, dass ich für ihn arbeite. Ich bin nicht mehr gewollt. Ich werde den Rest meines Lebens im Keller verbringen. Einsam werde ich sterben. Das sind Erzählungen. Das sind alles Erzählungen, die in unserem Kopf ablaufen. Es sind Erzählungen, die versuchen, dich auf eine seltsame Art und Weise zu trösten und zu beschützen. Gleichzeitig rauben sie dir den Mut, etwas Neues zu erleben. Weil so, wie die Vergangenheit dich geprägt hat, will Gott eigentlich, dass du neue Erlebnisse machst, damit diese deine Vergangenheit neu überschreiben können. Damit eben auch du lernen kannst, dass nicht alle Menschen böse sind, dass nicht alle Menschen dich hassen, sondern dass es Menschen gibt, die dich lieben, weil sie auch Jesus im Herzen tragen. Wir leben in Zeiten, die von vielen Nachrichten erfüllt ist, die Angst machen können. Angst links und rechts. Und wenn wir zulassen, dass wir in dieser dunklen Nacht leben und verweilen, dann wird es düster und nicht schön. Es ist nicht das, was Gott sich für unser Leben wünscht. Er wünscht sich für uns, dass wir nach vorne blicken, Neues erleben, dass wir heil werden können. Und es gibt in diesem Zusammenhang für mich einen Text im Römerbrief in Kapitel 28, den ich mit euch gemeinsam teilen möchte. Wie gehen wir in dunklen Stunden durch das Leben? Welche Ideen und Ansätze kennt die Bibel, damit wir einen besseren Umgang finden? Römer Kapitel 8, ab Vers 24 heißt es wie folgt. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wollen wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. In meinen Augen gibt es in diesem Text zwei Kernaussagen, den wir jetzt gelesen haben. Der erste ist, was ist Hoffnung? Was ist Hoffnung? Hoffnung ist etwas, das wir noch nicht greifbar haben. Etwas, auf das wir unsere Hand ausstrecken. Basierend auf einer Verheißung, auf einem Versprechen, das Gott gibt. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das ist im Christlichen eigentlich auch das Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind wir alle errettet, weil Christus etwas getan hat, weil Christus etwas versprochen hat. Gleichzeitig ist die Finale, ist der letztendliche Ausdruck unserer Erlösung erst dann erreicht, wenn Christus in den Wolken wiederkommt und das Böse dieser Welt abschafft, das Böse vernichtet und einen neuen Körper schenkt, mit dem alles Vergangene Vergangenheit ist. Das ist, wenn Erlösung final ist, weil auch das Böse in Vergessenheit geraten wird. Aber hier und heute ist es ein Versprechen, auf das hin wir glauben. Es ist eine Hoffnung, die wir nicht sehen können. Ich denke da ganz besonders an die letzten Momente Jesu hier auf der Erde. Er war gerade von den Toten wieder auferstanden. Maria und Martha haben es den Jüngern erzählt, dass Jesus wieder auferstanden war. Und sie gingen und haben ihn gesucht. Später fanden sie ihn dann. Und einer hat gefehlt. Einer war nicht dabei. Sein Name? Thomas. Und er hört sich so an, was die Jünger so erzählen. So, ja, Jesus ist wieder auferstanden. Und er so, ja klar. Klar ist Jesus auferstanden. Natürlich nicht, was redest du? Ich glaube das nicht, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Und wenn ich nicht meine Hände in seine Seiten lege, glaube ich das nicht. Und dann sieht er Jesus. Und dann geht er zu Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind diejenigen, die glauben, auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Glaube und Hoffnung auf die Person Jesu Christi, weil es zwar greifbar ist, also es ist in Annäherung des Greifbaren, aber es ist immer noch zu, dass wir es glauben müssen. Wir müssen immer noch hoffen. Aber wir hoffen im christlichen Verständnis, weil Gott ein Versprechen gab. Und er steht mit seinem Namen hinter seinem Versprechen. Er wird seine Versprechen halten. Von allen Versprechen, die Gott in der Bibel gegeben hat, hält er jedes Versprechen. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die uns trägt. Und dann gibt es Momente, in denen wir hoffen, in denen wir glauben. Und dann gibt es die Momente, in denen das schwerfällt. In denen wir gerne glauben wollen, aber uns fehlt die Kraft dazu. Und wir können nicht mehr. Wir denken uns, es ist alles zu viel. Und das ist der zweite Gedanke, den ich in der Passage von Römer Kapitel 8 sehe. Dass dort, wo wir schwach sind, dort, wo wir Schwachheit erleben, Gott durch seinen Heiligen Geist unserer Schwachheit zur Hilfe kommt. Dass wir in diesem Leben nicht auf uns allein gestellt sind. Dass Gott jederzeit, jedem Moment mit uns geht. Dass er uns begleitet und uns Mut zuspricht. Auch wenn in der Vergangenheit viele Dinge schief gelaufen sind, die Gott sich auch anders gewünscht hätte, sagt er nicht, ja, sieh zu, dass du klarkommst. Nein, er sagt, lass uns gemeinsam vorangehen. Lass uns in trostlosen Zeiten, in denen die Liebe erkaltet, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, lasst uns mit dem Augenmerk auf Jesus schauen. Die längste Predigt, die ihr je gehört habt. Na, wir haben gehört, es gibt Predigten über 3 Stunden, ja? Auch in anderen kulturellen Kreisen. Auch hier in Deutschland war es vor einigen Jahren noch, vor 20, 30 Jahren, üblich, dass eine Predigt mindestens 60 Minuten ging. Mindestens. Wenn wir so historische Dokumente zurückblicken, wie lang ging so eine Predigt im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert? Die Leute waren teilweise 3, 4, 5 Stunden beisammen, haben der Predigt zugehört, sind dann auch zusammengeblieben, haben den gesamten Tag miteinander verbracht, haben miteinander gelebt. Und heute haben wir so viel zu tun, ne? So viel um die Ohren. Wir müssen so viel erledigen, ne? Ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch dies erledigen und der Laden macht bald zu. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann muss ich los. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für Menschen. Ich brauche das alles nicht. Was mich interessieren würde, ich weiß es nicht, wie es wirklich ist, aber gerade wenn junge Leute sagen, ich habe keine Zeit. Ist das wirklich so? Oder hat man eigentlich keine Lust auf jemanden? Weil was macht man dann mit der Zeit, ne? Die meisten Teenager oder Jugendlichen, ne, sitzen dann am Laptop, am Handy, vorm Fernseher. Dafür ist dann Zeit da, ne? Dafür ist Zeit da. Ob das jetzt besser ist oder nicht? Ich glaube, manchmal sollten wir auch den Mut haben, einfach zu sagen, ja, ich könnte vielleicht, aber eigentlich will ich was anderes machen. Man muss ja nicht sagen, dass man nichts mit jemandem unternehmen will, ne? Man kann sagen, ich habe dafür keine Zeit. Ich will was anderes machen. Das darf man ja auch sagen. Aber dort, wo wir ständig getrieben sind, weil andere Leute unseren Terminkalender bestimmen, haben wir keine Atempausen mehr. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und wenn wir gestresst sind, wie viel Zeit nehmen wir uns dann für unsere Freunde? Für unsere Eltern, die vielleicht selber gerade pflegebedürftig sind oder krank sind. Viel Zeit nehmen wir uns für Menschen, die uns am Herzen liegen. Am Ende des Tages können wir alle viel reden. Ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Großeltern, ich liebe sie alle. Ich liebe euch, aber ich will euch einfach nicht sehen. Ich will einfach nichts mit euch unternehmen. Ich will lieber zu Hause sein und meine eigenen Sachen machen. Ist irgendwie ein Widerspruch. Irgendwie passt das nicht. Man unterscheidet dann zwischen introvertierten Leuten und extrovertierten Leuten, ne? Die Introvertierten brauchen keine Menschen, die wollen nur alleine sein. Die Extrovertierten wollen nur unter Leuten sein. Stimmt alles nicht. Stimmt alles nicht. Menschen brauchen Menschen. Du brauchst Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die du liebst, die dich lieben. Und wir sind nicht perfekt. Darum geht es hier gar nicht. Ich will zum Ende dieser Predigt kommen, euch nicht weiter quälen. Ich glaube, dass wir am Beispiel dessen, was wir in 2. Timotheus 3 gelesen haben, aufpassen müssen, dass wir nicht schlecht über andere reden. Diese bösen Politiker, die bösen Leute da draußen, es mag recht sein, es mag stimmen, dass die Liebe in vielen Menschen erkaltet. Das kann stimmen. Aber ich warne dich und ich warne mich. Sieh zu, dass du nicht kalt wirst. Dass du nicht kalt wirst für andere Menschen, die dich brauchen. Andere Menschen, von denen du gebraucht wirst. Wir werden nicht ändern können, was andere tun. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, was du tust. Und ich lade dich ein, dass du dem Beispiel Gottes folgst, der in der Person von Jesus Christus sich entschieden hat, dir zu zeigen und mir zu zeigen, es geht auch anders. Es geht auch anders. Die Welt kann ein liebevoller Ort sein, wenn du anfängst, liebevoller zu sein. Amen.